Wir durften schon am vergangenen Sonntag vielleicht über YouTube noch einmal hören oder einfach zuhören, hier vor Ort, einführend sehen, wie der allmächtige Gott, der Mensch wird in Jesus Christus, seine Jünger vor allem lehrt. Das Volk ist auch da, aber er wendet sich erst und hauptsächlich an seine Jünger. Das Volk soll mithören, was für ein Vorrecht es ist, Jünger Jesu zu sein. Damit sie auch angespornt werden, solche zu sein, zu werden und zu sein, Jünger Jesu. Ein Vorrecht, Gottes Kind zu sein und diesem himmlischen Vater, dem allmächtigen Gott, nachzufolgen. Durch unseren Wandel im Leben, im Alltag, ihm nachzufolgen. Kind Gottes sein und Nachfolger heißt, Jünger dieses allmächtigen Gottes zu sein. Sich belehren lassen durch ihn. Und so kommt es zu dieser Bergpredigt damals. Die gilt auch heute noch für dich und für mich. Das Vorrecht, Jünger Jesu zu sein. Wir haben schon gehört, wie Gott sagt durch den Sohn Jesus Christus, glückselig sind diese Jünger. Auf Französisch ist einfach gesagt, glücklich. Sie werden glücklich gesprochen. Heureux ceux qui. Glücklich. Wenn Gott Glück will, dann gilt es. Oder nicht? Er will das Glück des Menschen, wenn's auch durch Tiefen geht im Leben. Wie ein Hiob zum Beispiel. Von dem lesen wir auch ein ganzes Buch in der Bibel. Aber er darf sagen, gesegnet sei Gott, der ewige Gott. Gepriesen sei er in all seiner Not. Er hat gegeben und er hat genommen. Gepriesen sei er. Wie kommt er dazu? Ja. Darum geht es hier in der Bergpredigt. Wir haben schon gesehen, glückselig sind die geistlich Armen. Glückselig sind die Trauernden, glückselig sind die Sanftmütigen und dann das Geschenk, das Gott ihnen gibt. In ihrem Stand als die geistlich Armen, in ihrem Stand als die Trauernden, in ihrem Stand als die Sanftmütigen, die, die nicht die Großen sein wollen, wie wir es gesungen haben, nicht wahr? Die, die vielleicht in der Welt die Verlierer sind. Ja, aber sie dürfen mit Gottes Zuspruch von Glück rechnen. Und jetzt kommt der Vers 6. Matthäus 5, Vers 6. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Hungern und dürsten nach Gerechtigkeit und satt werden, weil Gott diesen Hunger, diesen Durst stillt. Das ist seine Absicht für dich und für mich, auch heute noch. Er will diesen Hunger, diesen Durst stillen. Und seht, ich erinnere einfach daran, es ist ja uns klar, aber ich erinnere daran, Hunger sowie auch Durst sind Signale, konkrete Abhängigkeit für das Leben, das ich habe. Hunger und Durst, Abhängigkeit von Nahrung, Abhängigkeit von wenigstens Wasser. Damit ich leben kann, in Psalm 145, ich zitiere, wird uns das noch einmal klar gemacht, wie Gott der Schöpfer sorgt. Er sorgt durch Leben, das geopfert wird, damit du leben darfst. Nahrung für deinen Leib, damit du leben darfst. Leben wird geopfert, pflanzliches Leben, tierisches Leben wird geopfert, damit wir uns nähren dürfen. Und Gott will das so, er hat es so eingerichtet, der Schöpfer. Das lesen wir schon im ersten Buch Mose. Und im Psalm 145, 15 heißt es, aller Augen, auch unsere Augen, wir haben Hunger, wir haben Durst, wenn es um Nahrung geht und Getränk, nicht wahr? Alle Augen warten auf dich, Gott, und du gibst ihnen ihre Speise. Zur rechten Zeit, heißt es da. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken, heißt es. Ja, das Verlangen jetzt nach Gerechtigkeit. Durst und Hunger nach Gerechtigkeit. Das ist nicht Wasser oder Brot oder Speise. Hier geht es um ein Gut, was wir auch brauchen. Lebensnotwendig Gerechtigkeit. Das Verlangen nach Gerechtigkeit. Dieses Verlangen macht auch Menschheitsgeschichte, wisst ihr, wenn wir überlegen. Das macht Menschheitsgeschichte, das Verlangen nach Gerechtigkeit. Die Menschen berufen sich auf Gerechtigkeit. Sie haben Hunger, sie haben Durst nach Gerechtigkeit. Ob der Mensch es wahrhaben will oder nicht, ob es ihm gut geht oder ob es ihm schlecht geht, dieser Hunger, dieser Durst bleibt nach Gerechtigkeit und das durch alle Generationen hindurch. Warum? Warum das? Weil die Gemeinschaft des Menschen mit seinem Schöpfer, mit dem lebendigen Gott, diese Gemeinschaft ging in Brüche, ich erinnere daran. Und deshalb alle Generationen der Menschen, von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, sind sie total entfernt, weil ihre Gemeinschaft mit dem Schöpfer in Brüche ging. Sie haben ihm den Rücken gekehrt, schon bei der Schöpfung, und haben auf den Lügner gehört, auf den Widersacher Gottes, auf den, der ein Mörder ist, von Anfang an. Und deshalb haben wir in der heutigen Welt, wenn es um Gerechtigkeit geht, Gott sei Dank auf der einen Seite und wir beten dafür, dass es gelingt auch. Wir haben Gesetzgebungen, Gerechtigkeit braucht es in der Welt. Und wir haben Obrigkeiten. Warum? Weil es Schuld gibt in der Welt. Wir brauchen Gerechtigkeit. Es gibt Gesetzgebungen, es gibt Schuld, es gibt dann auch Anklagen und es gibt Gericht. Gerechtigkeit, Gericht. In allen Kulturen dieser Welt, zu allen Zeiten, Völker, Generationen, eingesetzt, unterschiedlich, okay. Aber der zornige Anspruch des Menschen nach Gerechtigkeit, ein zorniger Anspruch des Menschen nach Gerechtigkeit, der kommt auf schon bei den ersten Menschen. Denk an Kain. Kain, seine Motivation ist ein Verlangen nach Gerechtigkeit. Und dieses Verlangen, wo er kämpft, ich will mein Recht behaupten. Mein Opfer muss auch anerkannt werden, nicht nur das von Abel. Das ist nicht gerecht. Wieso anerkennt er das Opfer und nicht meins? Weg mit ihm, weg. Und deshalb kommt es zum Mord von seinem Bruder. Sucht des Menschen auf seine Art nach Gerechtigkeit. Er kämpft. Ich will Recht bekommen. Das steckt in Roland auch. Das steckt im Menschen. Ich will Recht bekommen. Und wenn es darum geht, dann zeige ich's. Das ist der Mensch, wo Gott nicht sagen kann, glückselig, der nach Gerechtigkeit sucht oder hungert. Denn er wird stillen. Er ist der, der Gerechtigkeit schafft. Für dich und für mich. Die Sünde in der Menschheit und im Leben des Menschen, die bleibt direkt verbunden mit der Rechthaberei des Menschen. Sünde bleibt verbunden mit unserer Rechthaberei. Mut und Zorn bringen wir auf. Schon im Wortkampf beginnt es. Bis hin zum Waffenkampf geht's weiter. Der Mensch will, dass er verstanden wird, okay. Aber er will sein Verständnis von Gerechtigkeit herstellen. Der Mensch. Das Empfinden und auch das Erleben von Ungerechtigkeit, das kennst du, nicht wahr? Ich auch. Kennen wir alle. Das Erleben und Empfinden, wo wir ungerecht behandelt werden, angesehen werden schon manchmal. Oder wir haben nur den Eindruck, dass es so ist, nicht wahr? Dass man uns schief anguckt oder nicht versteht, nicht wahr? Oh, ist das ungerecht, nicht wahr? Dieses Empfinden, ja, ihr Lieben, das ist dieser Hunger. Hunger, dieser Durst, Suchen und Verlangen nach Recht und Bestätigung. Das ist der Mensch. Deshalb sogar, wenn die Nationen in Krieg stehen, wie heute noch leider, schrecklich. Gerade dann, wenn Nationen im Krieg sich bekämpfen, da sind sie überzeugt. Auf jeder Seite sind sie überzeugt. Ich will ja nur für die Gerechtigkeit kämpfen. Sie sind überzeugt davon. Und Gott sagt im Prediger, allein siehe, das habe ich gefunden, sagt Gott durch den Prediger. Siehe, das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen, und jetzt kommt ein Wort, das auch von dem Recht spricht, Gerechtigkeit. Allein siehe, das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat. Sie aber, die Menschen, suchen viele arglistige Machenschaften. Man könnte auch sagen, sie suchen Umwege und sie leben in der Ungerechtigkeit. Das Zeugnis der Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes. Ihr Lieben, wenn ich Gottes Wort lese, das ist so wunderbar zu sehen, wie Gott, wenn er sagt, glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, er führt uns in die Realität seiner Gerechtigkeit, die dann unser Leben ganz unter seine Führung nimmt. Das Zeugnis der Gerechtigkeit Gottes des Schöpfers bleibt trotz allem aufgerichtet. Und niemand kann sich diesem Zeugnis entziehen. Niemand, auch gerade die, die ungerecht handeln in dieser Welt. Ich erinnere an ein Wort in Römer 1, Vers 18, wo Gott uns zeigt in seinem Wort, dass er der ist, der Gerechtigkeit aufrichtet. Er ist der den Maßstab hält. Da wird gesagt, denn es wird geoffenbart, Römer 1, 18, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an seinen Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Gott offenbart sich den Menschen, er offenbart sich seinen Geschöpfen, dir und mir, weil er uns liebt. Wie verhalten wir uns jetzt ihm gegenüber? Gott redet zu der Menschheit und er richtet vor allem Nationen der Menschheit. Er richtet was auf? Sein Recht. Wie tut er das? Wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir das Licht von Gottes Gerechtigkeit. Wie richtet Gott sein Recht auf? Durch eine Familie. Das beginnt schon in den ersten Seiten der Bibel und in der Menschheitsgeschichte, nicht nur im Buchstaben, sondern in der gelebten Realität der Menschheit geschieht es. Er sucht eine Familie auf und dann ein Volk. Gott wirkt durch die Generationen dieses Volkes. Er sieht die Ungerechtigkeit einer dauernden Sklaverei dieses Volkes, dieses kleine Volk Israel. Und er sieht diese Ungerechtigkeit und führt sie heraus aus der Macht dessen, der meint, er wäre gerecht, der Pharao Ägyptens. Aber Gott hat recht. Und dann führt er das Volk vor seine souveräne und heilige Gerechtigkeit an einen Berg. Sie gehen durchs Meer, eröffnet den Weg und sie kommen nach Horeb. Und da werden sie erschüttert vor Gottes Gerechtigkeit. Erschüttert, voller Erschrecken stehen sie nun dort, das Volk Israel, vor Gottes Geboten und Ansprüche seiner Gerechtigkeit, der Mensch. Dieses Volk, vor dieser heiligen Gerechtigkeit Gottes, wird auch ihr Scheitern, ihr ständiges immer wieder Scheitern in Ungerechtigkeit, wird immer wieder deutlich von diesem Volk. Dort, wo Gott seine heilige Gerechtigkeit durch sein Gesetz offenbart, durch Mose auf dem Berg, gerade dort wird im Tal unten ein goldenes Kalb gegossen und man belustigt sich. Gott muss feststellen, ich zitiere jetzt, was Gott sagt, 2. Mose 32, sie sind so schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet. Und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber, Mose, will ich zu einem großen Volk machen. Boah. Der souveräne oder die souveräne und heilige Gerechtigkeit Gottes, die fordert jetzt was? Gericht. Gericht. Und jetzt braucht es Fürsprache. Es braucht jetzt Fürsprache. Sich auf Gottes Gerechtigkeit einstellen und jetzt kommt's. Fürsprache ist auch Barmherzigkeit. Es braucht Fürsprache auf Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und Mose beruft sich darauf jetzt, wo Gericht angesagt wird. Und diese Fürsprache des Mose wird anerkannt von Gott. Sie bedeutet Rettung, schließlich. So richtet Gott vor allen Nationen durch diese Begebenheiten mit dem Volk Israel sein Zeugnis der heiligen Gerechtigkeit, richtet er auf, aber auch seine göttliche Barmherzigkeit, seine heilige Barmherzigkeit. Diese Fürsprache beruht nicht auf dem Verdienst oder auf der Gerechtigkeit des Menschen. Merkt ihr es? Diese Fürsprache beruht nicht darauf. Sie beruht auf dem ewigen Bund, Vertrag der Liebe Gottes. In der Absicht, selbst als Mensch und Gott Fürsprecher aufzutreten und Gerechtigkeit aufzurichten. So lautet die Fürsprache von Mose schon. Ich zitiere ihn jetzt, 2. Mose 32, 13. Wende dich ab von der Glut deines Zornes und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast, ich will euren Samen mehren. Er erinnert an den Bund. Ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen, 2. Mose 32, 13. Und dann lesen wir Vers 14. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Rettung Gottes! Das ist die einzige Antwort von Gottes Seite für den Menschen, der gefangen in seiner eigenen weltlichen, zeitlichen Ungerechtigkeit lebt. Nur durch die ausgestreckte Rechte des Herrn, nur durch diese ausgestreckte Rechte des Herrn wird Gottes Gerechtigkeit dem Menschen zur Rettung. Reiße mich heraus, Psalm 144, das Gebet des Menschen. Reiße mich heraus und errette mich aus der Hand der Söhne der Fremde, deren Mund Lügen redet, ungerecht behandelt, deren Mund Lüge redet und deren Rechte eine trügerische Rechte ist. Ja, du hast einen Fürsprecher, Mensch. Ohne das Eingreifen Gottes zur Rettung des Menschen aus seiner Selbstgerechtigkeit, aus seinem eigenen Machtanspruch, ohne dass der Mensch da herausgerettet wird, bleibt er, ob er will oder nicht, er kann auch so kämpfen, er bleibt unter der Gewalt einer enormen Ungerechtigkeit. Da haben wir den ganzen Kampf in dieser Welt. Er bleibt unter der Gewalt Satans, welcher vor Gott niemals Recht haben wird, Satan, niemals. Psalm 118, Vers 16, die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Sie hat den Sieg errungen. Recht, Gerechtigkeit. Droiture, le droit, la justice, auf Französisch. Psalm 145, 17, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Was geschieht hier? Gnade und Wahrheit, Gerechtigkeit Gottes begegnen sich. Die Bibel verkündet in Psalm 85, Vers 11, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Ein schönes Bild. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Euch aber, sagt Maleachi, Kapitel 3, Vers 20, der Prophet, von Gott verkündet er, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Der von Gott gerettete Mensch weiß, wie sehr er abhängig ist von dieser Gnade Gottes. Er ist abhängig von der Rechtfertigung durch Gnade und Glaube allein, abhängig davon. Er lebt im Licht der Gemeinschaft mit Jesus Christus, den er einst vor Angesicht sehen wird. Hört sein Wort. Kommt zu ihm im Gebet. Im Vers 7 heißt es dann auch von den Barmherzigen: Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Hier haben wir die konkrete Anwendung in unserem Leben dessen, was Gerechtigkeit und Liebe Gottes, die sich küssen, mit sich trägt. Gelebtes Zeugnis des Evangeliums, die Barmherzigkeit. Das ist ein Zeugnis. Wir kennen die Lektion, die der Herr Jesus Christus erteilt, mit dem Beispiel von dem guten Samariter, nicht wahr? Lukas 10, 25 und folgende. Es handelt sich aber erst nicht um diesen guten Samariter. Nein, es geht da um Gerechtigkeit. Da war ein Gesetzeslehrer und er fragte, er wollte sich rechtfertigen. Er wollte sich rechtfertigen, weil er seinen Nächsten lieben soll wie sich selbst. Und jetzt gibt er an, er wisse ja nicht, wie vorgehen. Gibt er an. Und darum fragt Jesus, Gesetzeslehrer fragt Jesus, und wer ist mein Nächster? Sag mir doch, wer ist mein Nächster? Nicht der Mensch, welcher unter die Räuber gefallen war in dieser Begebenheit. Nicht er, halbtot am Boden, nicht er ist der Nächste, den Jesus meint, den Gott meint, sondern der, welcher eben die Frage stellt. Der ist es, nicht wahr? Der ist gemeint. Und immer wieder sehen wir, wie das Verhalten des Herrn Jesus dieses Verhalten ist. Er ist dein und mein Nächster. Er hat sein Gesetz aufgerichtet, aber er kommt uns entgegen in seiner Liebe, weil er weiß, wir kommen da aus unserer Schuld vor diesem Gesetz nicht selber heraus. Und wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir, er geht an keinem Elend des Menschen vorbei. Zum Beispiel der Blinde am Weg. Ihr kennt, wenn ihr das Evangelium liest, diese Geschichte, Lukas 18. Sie wollen ihn zum Schweigen bringen, aber er ruft, erbarme dich. Der Blinde am Weg. Und Jesus sieht ihn. Er sieht den Zachäus auf seinem Maulbeerbaum und sagt, komm herab, ich will bei dir wohnen. Jesus ist der Nächste des sündigen, verlorenen Menschen, weil er als Menschensohn gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was verloren ist. Und in seinem Sterben am Kreuz wendet er sich noch zu einem Verbrecher, weil der Verbrecher sich zu ihm wendet. Er steht im Gericht, weil er es verdient hat. Er ist ein Verbrecher. Das römische Gericht hat ihn verurteilt. Und jetzt hängt er da neben Jesus am Kreuz. Und er wendet sich zu Jesus. Gedenke an mich, du der König, wenn du in dein Reich kommst. Er glaubt, dass dieser Gekreuzigte, der neben ihm da ist, Jesus Christus, diese Autorität hat. Wenn er an ihn gedenkt, dann erfährt er Gerechtigkeit. Gerechtigkeit Gottes, Vergebung seiner Schuld, Rechtfertigung. Und es geschieht. Jesus antwortet und sagt, heute, ich sag dir es, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir haben hier die Lektion an die Jünger, aber auch an das Volk eines Missionsauftrages, ihr Lieben. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist unser Missionsauftrag, auch von Jesus gegeben in der heutigen Zeit. Wir verkünden, wir leben die Tugenden dessen, der uns von der Finsternis in sein herrliches Licht führte. Wer das Evangelium lebt, lebt selbst von seiner Kraft. Glückselig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wer das Evangelium lebt, der lebt selbst von seiner Kraft, die Kraft des Evangeliums. Denn, heißt es in Römer 1, 16, 17, es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben, der Gerechte. Gerechtfertigt, weil Christus sich selbst zur Sünde gemacht hat, für ihn den Sünder, auf dass er durch ihn, weil er auferstanden ist, gerechtfertigt wird. Vor Gott. Es wurde schon verkündigt, letzten Sonntag, die Sanftmütigkeit ist für Gottes Kinder der von Gottes Geist geprägte Charakter. Die Sanftmütigkeit ist nicht dasselbe wie die Barmherzigkeit. Die Sanftmütigkeit ist für Gottes Kinder der von Gottes Geist geprägte Charakter. Sanftmütig, der Mut, die Energie unter der Kontrolle des Herrn Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns zu leben, zu wandeln. Und die Barmherzigkeit ist Folge, ist der Missionsauftrag, das Zeugnis in dieser Welt für dich und für mich, das wir hinaustragen. Glücklich sind die Barmherzigen, sie leben vom Evangelium. Und sie verkünden die Barmherzigkeit Gottes, seine Gerechtigkeit, aber auch die Rettung, die er schenkt einem jeden. Und jetzt kommt das Letzte. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Es ist nicht das Letzte von dem Text, aber für heute Morgen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Psalm 145, noch nicht das Zitat. Zuerst ich möchte erinnern an eine Begebenheit der Kirchengeschichte. In der Kirchengeschichte traten und treten immer wieder Lehren und Lehrer auf, welche behaupten, man müsse der Gotteskindschaft, so wie sie uns gezeigt wird im Evangelium, man müsse dieser Gotteskindschaft, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er diese Autorität oder Macht, Gottes Kind zu sein. Aber da wird gelehrt, man müsse dieser Gotteskindschaft besondere Stufen der Vollkommenheit zuschreiben oder zuschreiben können. Wir haben nicht zu richten, ihr Lieben, über Gottes wahrhaftiges und echtes Wirken im Leben der Menschen. Darum geht es nicht. Diese Menschen haben ihn angenommen, sie sind Gottes Kinder geworden, aber wir sind aufgerufen zu prüfen, immer wieder. Nun gilt es aber immer wieder, diese Autorität und Zusage des Evangeliums zu erkennen und diesen Zusagen des Evangeliums Recht zu geben. Es steht geschrieben, besonders wo der Heilige Geist Gottes uns lehrt durch die Briefe der Apostel auch, die wir haben in Gottes Wort. In den Jahren 1700 und 1800 wurde in der Theologie damals, da waren gewisse Erweckungsprediger und da wurde gelehrt, dass der Christ nach der Rechtfertigungserfahrung, die er gemacht hat, durch Glauben an Jesus Christus, dass er doch noch durch einen längeren Prozess im Glauben weiter fortschreiten müsse und könne bis zur Stufe der christlichen Vollkommenheit. Das heißt, er ist gerechtfertigt, aber ist noch nicht in der christlichen Vollkommenheit. Das heißt, es geht schließlich darum, zu unterlassen jede bewusste, willentliche Sünde, wurde gelehrt damals. Und in den 1830er Jahren, ich habe es notiert, wurde diese Heiligungslehre ganz besonders in den USA immer wieder populärer. Wobei sehr unterschiedliche Ansichten darüber vertreten wurden, wie man die Stufen der vollkommenen Heiligung erreichen kann, ein reines Herz. Da ging es natürlich auch, wie wir es glauben, nach Gottes Wort, allein durch die Gnade Gottes oder aber auch durch bewusste Willensanstrengungen, ob in einem langsamen Prozess oder durch ein plötzliches Erlebnis von einer sogenannten Geistestaufe, nannte man sie. Und manche Lehrer dieser Lehre des reinen Herzens, so wurde sie genannt, und der vollkommenen Heiligung, die machten das Teilhaben an der bevorstehenden Entrückung zum Beispiel und Aufnahme vor Gottes Angesicht abhängig von einer Willensanstrengung und menschlichen Vermittlung in der Seelsorge. Mittler wurden aufgestellt und dadurch wollte man vollkommene Heiligung. Zum Beispiel im September 1909, das ist Geschichte, Kirchengeschichte, kam es zu einer Berliner Erklärung. Trennung war damals. Trennung mit der damaligen Pfingstbewegung, unter anderem wegen einer ihrer Lehren, die Lehre damals, 1909, vom reinen Herzen, wonach die Sünde in einem Gläubigen mit dem Heiligen Geist, wenn er dann getauft wird, Geistestaufe, ausgerottet wird. Er sündigt nicht mehr, hieß es da. Und die Brüder damals trafen sich und sie haben Stellung ergriffen, ein ganzer Teil, ich zitiere nicht die Namen, welche die waren, aber es war so. Und in der Ablehnung dieser Lehre vom reinen Herzen wurde erinnert an Gottes Wort damals. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. 1. Johannes 1, 8 und 10. Die Brüder damals stellten fest, ich habe es aufgeschrieben, eine traurige Erfahrung in der Gegenwart zeigen, sagten sie, dass da, wo man einen Zustand von Sündlosigkeit erreicht zu haben behauptet, der Gläubige dahin kommen kann, dass er nicht mehr fähig ist, einen Irrtum zuzugeben, geschweige denn zu bekennen. Das steht in der Erklärung, Berliner Erklärung damals. Lieben, Gottes Wort sagt deutlich und klar, Hebräer 12, 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann, jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Die Bedingung, dass der Mensch Gott sehen kann und in seiner Gegenwart bestehen kann, ist, dass dieser Mensch, hör gut zu, heilig und tadellos vor ihm erscheint. So steht es geschrieben im Epheserbrief. Heilig und tadellos. Gott will, dass seine Kinder der Ungerechtigkeit absagen und diese Einstellung bewahren, die Heiligung zu suchen. Ihr sollt heilig sein, sagt Gott, denn ich bin heilig. Das ist das Verlangen eines Herzens, das sich zu Gott bekehrt hat und ihm unterstellt ist in seiner Autorität. Aber diese Einstellung, weil ich Gottes Kind bin, ich suche die Heiligung und ich darf sie erlangen, diese Einstellung, die Einstellung macht noch kein reines Herz. Im Gegenteil, die Einstellung ist da, aber sie macht noch nicht das reine Herz. Der Mensch erscheint völlig rein vor Gott, wenn das vollbrachte Werk Gottes in seinem Sohn Jesus Christus diesem Menschen von Gott zugesprochen wird durch sein Wort. Vergebung und Reinigung wird dem Menschen zugesprochen, indem er seine Schuld vor Gott, die Sünde bekennt und zu ihm kommt. Wir haben viele Beispiele im Evangelium. Ich zitiere eins und komme zum Schluss. Da war ein Zöllner, aber auch einer, der prahlend vor Gott kommt in den Tempel. Und beide kommen vor Gott, der eine in seiner Selbstgerechtigkeit und der andere: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Lukas 18,13 steht dieses Beispiel. Und Jesus sagt von diesem einen, der so ausruft: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, Zuspruch Gottes, das ist Heiligung. Ich sage euch, Rechtfertigung und Heiligung kommen zusammen. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Mit dem Zuspruch der Rechtfertigung Gottes durch Jesus Christus, weil er das Werk der Reinigung vollbracht hat, wir erinnern uns daran heute, wunderbar. Er hat es für mich vollbracht. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Wahrheit und Einsicht. Zeitliche und ewige Gemeinschaft mit Gott. Ich fasse zusammen diese Gemeinschaft. Du kennst dieses Gebet. Christi Blut und Gerechtigkeit. Dies ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Dies ist mein Zeugnis der Barmherzigkeit. Christi Blut und Gerechtigkeit, glückselig, die danach dürsten, da ist sie. Christi Blut und Gerechtigkeit, dies ist mein Schmuck und Ehrenkleid, seine Barmherzigkeit. Mein Zeugnis vor der Welt auch, der Barmherzigkeit und Gnade Gottes in meinem Leben. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Reines Herz, damit will ich vor Gott bestehen. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass wir nun uns daran erinnern dürfen, an das, was du für uns vollbracht hast, ein für allemal, ewig gültig, mit der Realität, dass wir nun die Gemeinschaft kennen dürfen mit dir und dass du uns, Jesus Christus, hineinnimmst in dieses vollkommen neue Leben, wo das Alte vergangen ist, alles neu. Herr, schenk Gnade, damit wir nach der Heiligung trachten, damit wir diese Einstellung, gewirkt durch deinen Heiligen Geist, deine Gegenwart in mir, in uns, Herr, geführt werden, geleitet werden. Aber wir sind uns bewusst, dass diese Einstellung nicht das reine Herz bewirkt. Du bist es. Danke, dass du selbst dein Blut gegeben hast, deinen Leib am Kreuz auf Golgatha. Du hast ihn hingegeben, beladen mit meiner, unserer Schuld, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Du bist der, der auslöscht, tilgt. Lob, Dank, Preis sei dir. Führe und leite uns, Herr Jesus, jetzt weiterhin, damit wir diese Zeugen deiner Barmherzigkeit sein dürfen in dieser heutigen Welt. Und mach mich frei und uns frei von all dem, wo wir Recht haben wollen, wir Menschen, und uns selbst rechtfertigen. Danke, dass du Gnade und Weisheit gibst, wo wir vor den Menschen stehen und wo wir Erklärungen weitergeben, wo wir mit anderen umgehen. Herr, gib uns deine Weisheit, damit wir solche Zeugen sein dürfen und dass dein Recht gelten darf. Wir danken dir, dass du die Welt heute siehst und kennst und dich über sie erbarmst. Segne deine Gemeinde und du wirst sie segnen, Herr Jesus, weil du es versprochen hast. Du richtest dieses Zeugnis auf weltweit in den Nationen und Völkern, in der heutigen Gnadenzeit noch. sei mit unseren Geschwistern auf dem Missionsfeld, in den Gemeinden hin und her, in den Ländern. Danke für dieses Zeugnis deiner Barmherzigkeit, deine Gerechtigkeit, aber auch diese Kraft der Reinigung, die in dir, Jesus Christus, besteht. Für den, die zu dir kommen. Hab Dank dafür. Amen.